I mean, the core idea of social capital is so simple, I'm almost embarrassed to say it sometimes. It is that social networks have value.
3 Monate durchqueren wir Amerika, das Home of the Brave, Land of the Free. Unsere zentrale Frage, was brauchen Menschen, um gemeinsam zu handeln und warum sollten sie das tun?
I'm going to be nice to you just because you're in this community and you're likely to be nice to me. Well, that's a huge deal. If you can have generalized reciprocity in a community, that community can be enormously more productive because they don't have to be constantly checking up on one another. I'll do for you without expecting something right back from you, because down the road somebody else will do something for me.
50 States of Grey. Das sind die Grautöne jenseits von Rot und Blau. Im dritten und letzten Teil des Podcasts beleuchten wir die Ursachen der toxischen Polarisierung und zeigen mögliche Auswege auf. Join or Die. John Crawley kam in den 90er Jahren aus Irland in die USA. Als Einwanderer suchte er Kontakt und fand ihn, weil er offen und direkt auf Menschen zuging. Mit vielen Ideen im Gepäck wollte er sich in die neue Gesellschaft einbringen. Er eröffnete ein Café, organisierte dort Events, Kinoabende und Treffen für Gruppen. Besonders am Herzen liegen ihm Vereine, Lodges, Associations oder Clubs. Früher hatten sie wichtige Funktionen und oft gibt es noch Räume, die sich wiederbeleben lassen. Wir fragen John, was ihn persönlich antreibt, so viel in seiner Stadt zu unternehmen.
I grew up in Ireland in a suburb of Dublin in my grandfather's and father's and then brother's pub. And I used to work there as a teenager and I saw what the pub culture, now pub is short for public house. It's a shared living room where everybody gathers. You can be the mayor, you can be the bricklayer, you can be the teacher. And that was what I saw growing up. And then when I came to the United States, I was saddened by the fact that these institutions didn't exist. And I kind of scratched my head and kind of wondered, well, how do you find a friend group?
Was waren die ersten Events in Damm Café? Was hat funktioniert und warum?
The one that we used most frequently was the Bring a Book to Change Your Life, because if I explain the book to change my life, you'll very quickly know if you want to have a second conversation with me, because it's a deep dive into my personality. What do I care about? What was my life beforehand? What was the book about? And so, the next month I'd meet you and I'd say, hey, Torsten, I remember you were the really interesting book about mountain climbing and, your life has changed and that kind of a thing.
Right.
But more importantly, it just acted as a way for people to get to know each other a little bit. So that was one of the things that I missed about the pub, and that's one of the things that I created. That was a long, long time ago.
Heute Abend zeigt John den Film Join or Die, der die Arbeit des Soziologen Robert Putnam vorstellt. Passend dazu hat er mehr als ein Dutzend Vereine eingeladen, die sich im Foyer präsentieren. Der Titel des Films ist Programm. Geh in einen Verein, das verlängert dein Leben. Immerhin, die Veranstaltung in einer von John angemieteten Kirche ist ausgebucht. Mehr als 200 BürgerInnen sind da. Für das Buch Bowling Alone, erschienen im Jahr 2000, wertete Putnam rund 500.000 Interviews aus und belegte das Vereinssterben in den USA. Zwischen 1970 und 2000 sanken Vereinsmitgliedschaften um 50%, der Besuch lokaler Meetings um 40%, Picknicks im Grünen sogar um 60%. Die Folgen? Sozialer Rückzug, Vereinsamung. Die wesentlichen Voraussetzungen toxischer Polarisierung. Putnam weist nach, dass der Verlust von gesellschaftlicher Teilhabe extremistische Positionen begünstigt. Hinzu kommt, dass eine Abwärtsspirale einsetzt. Je mehr Menschen nicht mehr sozial sichtbar sind, desto unattraktiver wird soziale Teilhabe. Das schwächt Demokratie, Zusammenhalt, Medien und die eigene Gesundheit. Doch der Film macht Hoffnung. Es braucht wenig, um Clubs wiederzubeleben.
Red Bike and Green is having its monthly community ride that takes place every second Saturday of the month. We'll gather folks and just be in community on bikes.
You don't always need to set out to build community. Community is what happens when you do what you love together.
We were doing it because we wanted it for ourselves. And the beauty in seeing that other people wanted and needed this kind of community is unmatched. When there is a need, we do have the space and power to create it, and we don't need permission.
Hillary Clinton, im Film interviewt, verbindet Putnams Argumente mit der Bedeutung der Vereine für die Demokratie.
I was incredibly impressed at the argument that he was making. The ordinary civic leadership that does take place in clubs and organizations, that is all the training ground for democracy.
BürgerInnen lernen in Vereinen und Gewerkschaften demokratische Mechanismen kennen und entwickeln dadurch auch mehr Vertrauen in größere politische Institutionen und die Politik, die ähnlich aufgebaut ist. Und doch verlieren Vereine und Gewerkschaften seit Jahrzehnten an Bedeutung. Wir fragen John, was seiner Meinung nach die wichtigsten Gründe dafür sind.
There's, I think, a number of reasons. One of them is television. The other is media and fear-based media about, you know, you always hear the stories about the murderer next door who was, you know, they'll tell you, oh, he was in, seemed pretty nice, you know, kept to himself until, you know, something pretty bad happened. And, you know, people commute a lot more than they used to. There are this term called a bedroom community. A lot of communities and housing developments are built so that people will just sleep there. And then they'll commute to work. And, you know, it's an hour and a half's drive each way. And we're a very car-centered society.
So, in Petaluma und konkret in deinem Café versuchst du, diesem Trend entgegenzuwirken. Was unterscheidet dein Café von einem Starbucks?
The people come to the cafe and it's there. And, you know, they all know it's their living room just as much as my living room. And people talk to each other. That's the whole point of the cafe.
Ja. Und wenn du in ein Starbucks gehst, siehst du, dass alle für sich sitzen. Wäre es nicht großartig, wenn jedes Café ein Ort der Begegnung sein könnte?
Yes, exactly. I totally agree with you. How do you scale this? I'd love if Starbucks kind of took some of the programming that we have in our cafe and just implemented it across their entire fleet of coffee shops, because that would really have a profound effect on the world,
yeah,
if they did something like that.
Die Motivation macht den Unterschied. John wollte keinen Ort für Latte Macchiatos und Shareholder Value schaffen. Ihm ging es um einen dritten Ort, etwas zwischen Zuhause und Arbeitsplatz. Clubs, Vereine oder altertümlich Logen sind solche dritten Orte. Irgendwann kurz nach 9/11 lernt John die Petaluma Moose Lodge kennen. Logen in den USA sind seit dem 19. Jahrhundert Vereinigungen, wo sich Männer und im 20. Jahrhundert auch Frauen treffen. Es geht um Freundschaft, gegenseitige Hilfe und soziale Verbundenheit. Die Moose Lodges haben zu Beginn des 21. Jahrhunderts aber schon bessere Zeiten gesehen. In den 1880er Jahren in Philadelphia gegründet, kümmerten sie sich landesweit um Arbeiter, wenn sie krank wurden oder früh starben. In einem Land ohne Sozialsystem verhinderte das Solidaritätsprinzip der Lodges für zahllose Familien den Absturz ins Armenhaus. Bis in die 1930er Jahre hinein hatte die Moose Lodge in Petaluma mehrere hundert Mitglieder. Nach der Weltwirtschaftskrise kam mit dem New Deal eine staatliche Sozialversicherung und die sozialpolitische Funktion der Lodges entfiel. Die Moose Lodge in Petaluma nutzte noch bis in die 1980er Jahre die Versammlungsräume, eine Bar und ein Restaurant. Jüngere Männer gesellten sich aber spätestens seit den 1970er Jahren nicht mehr dazu. Und als John die Moose Lodge kennenlernte, saßen da ein paar sehr alte Herren in zunehmend verstaubten Versammlungsräumen.
And I thought to myself, you know, it would be interesting if we all joined this organization. You know, we could replace the carpet and repaint the walls and revive the whole thing. And we did. And we, within 6 months, we became the fastest growing Moose Lodge in the United States. And it was a wonderful experience of having this container that was this physical Moose Lodge that was a container of community. And we had dinners and parties and foreign movie nights and classic movie nights and conversation cafes and open mic nights, and really just a way for people to gather in community and form relationships and get to know each other.
Clubs können dann also für ein erneuertes Gemeinschaftsgefühl stehen. Und was bedeutet das für die Gesellschaft? Was ändert sich konkret?
So there's two things. There is a loneliness epidemic in the United States and probably across the Western world, the retired, you know, 65, 60 plus, where there's experienced severe loneliness. And then also in the younger generation, the teens and the 20-year-olds, they're experiencing loneliness. The idea of joining something, to becoming part of something, is, first of all, it's an antidote to loneliness. The parallel thing that I mentioned is that we are a divided nation because we never get an opportunity to even rub elbows with people that we don't agree with. In the days when we are all part of a church or a synagogue or a temple or whatever it is, you know, you'd spend, 1 hour a week sitting on a pew praying with somebody that you knew you didn't agree with politically, yet you were sharing a space or in community with people, and you would generally probably be a lot more civil to that person because you'll see them on Sunday.
Kirchen spielen eine große Rolle beim Thema Social Capital und dessen Entwicklung in den letzten 50 Jahren. Denn auch die Kirchen litten.
Bob's team also crunched the numbers on religious membership.
Church membership, down. Belonging to prayer groups, down. Membership in synagogues, down. Belonging to mosques, down. All down.
In Washington hatten wir One America Movement kennengelernt. Eine NGO, die sich an evangelikale Religionsvertreter wendet, um die toxische Polarisierung in den Kirchengemeinden zu reduzieren. Chief Operating Officer Chandra Wetstein macht uns den Kontakt zu Crossroads, einer Megachurch und der drittgrößten Kirchengemeinde Amerikas. Wetstein sieht die toxische Polarisierung auch als spirituelle Krise und glaubt, dass Kirchen Antworten geben können.
Because whenever we are taught by our culture to think of our neighbor as evil or hateful, or that they have to be stopped at all costs, well, then that actually harms us from the inside out. So what we are about is building a movement of people of faith who speak and act against toxic polarization in accordance with their own faith tradition. It's important for us to be able to stand up to the worst impulses of our own side, right? So we have to get our own group. We have to get our own house in order at the same time as we come together across divides.
Seit der Besiedlung Amerikas durch Europäer und die Pilgerväter ist die Kirche ein unverzichtbares Element des Zusammenlebens in den USA.
Religion provides at least half of the social capital in the United States.
Half of all group memberships in America are religious. Half of all volunteering in America is religious, and I don't mean just, you know, volunteering to be an usher. I mean volunteering in general.
Sehr sichtbar, weil immer missionarisch, spielen evangelikale Kirchen eine besondere Rolle. Evangelikal, das klingt wie evangelisch, meint aber etwas völlig anderes. Evangelikale legen die Bibel wörtlich aus, sehen einen persönlichen Neuanfang mit Jesus, oft born again genannt, und folgen konservativen Werten in Fragen von Familie, Sexualität, Abtreibung. Mehr als die Hälfte der Protestanten in den USA sind in evangelikalen Gemeinden organisiert. Dennoch greift es zu kurz, diese Kirchen ausschließlich als MAGA-Basis für Trump-Wähler zu sehen. Jimmy Carter war Amerikas erster evangelikaler Präsident, ein Demokrat. Und es gibt evangelikale Kirchen, die trotz konservativer Bibelauslegungen Themen wie Rassismus strukturiert angehen. Die Crossroads Church in Oakley sieht von außen aus wie ein Einkaufszentrum. Ein großer Klotz auf die grüne Wiese gestellt, ist sie von ähnlich klotzigen Supermärkten umgeben und hat praktischerweise gleich noch ein paar tausend Parkplätze vor den Eingangstoren. 50 bis 100 Angestellte und Freiwillige arbeiten im Backoffice in einer professionellen Bürolandschaft. Während Kirchen in Deutschland froh sind, wenn sie regelmäßig 50 bis 100 Besucher im Gottesdienst haben, hat Crossroads an neun Standorten rund 350 bezahlte Angestellte, zahlreiche Ehrenamtliche und eine starke virtuelle Präsenz per Videostreaming. An jedem Wochenendgottesdienst nehmen in den neun Kirchen in Ohio und Kentucky sowie per Videostreaming mehr als 40.000 Menschen teil. In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 wurden mehr als 500 Menschen getauft. Wir schauen uns einen Gottesdienst an.
Just take a moment and a pause to recenter ourselves on our Creator and risk believing that He would have good things for us. So anything that's good comes from you. Yes, anything that's good comes from you. If all I have, if all I have is just the breath you gave, I'm giving it to you. Anything that's good comes from you.
Die Glaubensgemeinschaft vertritt eine Position, die für eine evangelikale, konservative Kirche in den USA eher ungewöhnlich ist. Der schwarze Priester Chuck Mingo hat 2015, nachdem ein Polizist den unbewaffneten schwarzen Samuel DeBose erschossen hatte, das Programm Undivided ins Leben gerufen. Undivided wendet sich aktiv gegen Rassismus. Teilnehmer treffen sich in kleinen, ethnisch gemischten Gruppen, teilen persönliche Erfahrungen, diskutieren über Rassismus und handeln. Wir treffen Chuck am Morgen nach seiner wöchentlichen Predigt. Wir fragen nach, was ist Undivided?
Undivided was for the first 5-6 years just a ministry at our church. 6-week experience where we would get people together in mixed race groups for 2 hours, and we would do things like walk through the history of race in our city. But we'd also teach, what does the Bible have to say about this? How should we respond as followers of Jesus?
Und wie hat Undivided darauf reagiert?
We've given people a great conversation, but what's the next step? Like, what do they do now? And out of that came some action steps, one of which was to get involved with the community organizing. And at that time, it was around trying to pass a tax levy for the city of Cincinnati that would enable thousands of kids, many of them minority kids, to have access to quality preschool. And so about 250 alumni of Undivided joined an effort that had about 700 total volunteers knocking on doors, making phone calls. And ultimately, that levy passed by a historic margin. And today, literally today, there are thousands of kids on this Friday morning in Cincinnati that are in preschool because of the efforts of that group. We've had thousands of people go through it. And in places like Cincinnati and Seattle and Michigan and Chicagoland area, there are groups of people who are in the spirit of Undivided seeking to do justice in their local community and continuing to have these transformative conversations with each other to bridge the divide. So that's the story.
You're the Savior, the Redeemer, living water. You're the healer, you stand alone. You're the living God, you're the light.
Kirchen, Vereine, Clubs liefern die Hardware für dritte Orte. Sie bieten Räume, in denen Menschen ins Handeln kommen. Da gibt es auch eine Rolle fürs Business. Zwei Beispiele. In Pennsylvania ist ein Haarschnitt fällig. Wir treffen einen Friseur, der mit Begeisterung und Überzeugung daran arbeitet, dass Menschen einander kennenlernen. Sein Werkzeug? Ein aufwendig gearbeiteter, 100 Jahre alter Friseursessel, auf dem seine Kunden Platz nehmen und er mit ihnen ins Gespräch kommt. In einem Nebenraum seines Hauses hat er ein Friseurstudio eingerichtet und schneidet Haare und Bart. Man only.
So this is it. This is Walker's Barbershop. But a lot of my regular customers already, you know, they know what it is. When they come in, if they're new, I tell them, hey, there's cold water in the refrigerator. That's all part of the deal. There's tea and coffee. And I just try to make them feel at home. If you feel comfortable in a space, you're probably a little more apt to speak and talk.
Wissen deine Kunden, dass sie hier in politische Diskussionen verwickelt werden?
Yes, I make it a point. Matter of fact, I literally have customers. Like, if something happens, they'll come in and like, hey, I'm not getting a cut today. I just wanted to know what you thought about XYZ. And of course, I'd have a couple people in here and the discussion would start. Everything is on the table for discussion. It doesn't matter if it's politics, sex, religion, sports, entertainment. You name it, it's on the table for discussion.
Und schon geht die Debatte mit einem seiner Kunden auf dem edlen Friseursessel los. Lance erwähnt die Halftime Show, das traditionelle musikalische Zwischenspiel in der Halbzeit der Super Bowl, dem größten Sportereignis in den USA.
Have you been listening to the halftime story? Have y'all looked into any of that?
Oh, what happened at halftime? Kendrick Lamar?
Kendrick Lamar, yeah.
Oh, amazing. It's not really music I listen to. I admire the artistry. I admire the poetry and the rhythm. But I have a hard time following it. I don't know the slang. So there's a lot that just goes right over my head. And my first reaction is negative because I don't get it. To do anything with that, I have to make a really conscious effort to like fight through it and decide, okay, I'm going to try to understand it. But I think, again, I really want to be cautious about speaking for other people, but I think it's hard to fight through that. You know, I know I have in the past. You know, now we're talking about, like, race and prejudice and racism. You know, when I feel that maybe I'm being accused of being racist, you know, I have an internal reaction to that. Maybe I feel angry, I feel hurt. You know, I feel hurt, and then the anger comes out as a defense. So I've done a lot of work to be aware of that. And I can only assume when I see other people acting in anger, I'm thinking, I don't want to act like I'm better than other people. But I think I know where the hurt and the anger comes from. So.
Great explanation.
Lance antwortet mit einem Klassiker von Grandmaster Flash.
Rats in the front room, roaches in the back, junkie in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, because the man with the papers repossessed my car. Don't push me, because I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Had America been listening to what this is what these people are telling you, they're telling you a story. You might not like the story that's being told, but if there's truth or modicum of truth to that story, let's lean into it. Maybe we can help out here. But instead, like, shut up. We don't want to hear that. Today's my birthday. I'm 58 years old. That's a lot of the same messages when I was in the seventh grade that we're still talking about today. But America doesn't like to have the mirror held up to her.
Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge.
Ein zweites Beispiel für dritte Orte. Detroit, im Norden der USA. Von Downtown sind es ein paar hundert Meter über den Fluss nach Kanada. Die Nebenstraßen sind zugeschneit, viele Menschen sehen wir nicht. Die Autostadt erscheint fast leergefegt. 600.000 Einwohner leben auf einer Fläche, auf der in den 1960er Jahren 2 Millionen lebten. Zahllose, seit Jahrzehnten verwahrloste Reste von Einfamilienhäusern stehen auf ebenso verwahrlosten Grundstücken. Auch Freiflächen in einer Großstadt können deprimieren. Wasteland. Midtown Detroit, eine Buchhandlung. Schon von außen sehen wir eine große Sammlung von bestimmt 300 bis 400 Büchern zum Thema Climate Crisis. Neugierig geworden treten wir ein. Die Buchhandlung ist noch größer, als es der Blick von außen vermuten lässt. Auf rund 400 Quadratmetern sind die Bücher gut sortiert. Eine kleine, freundlich lächelnde alte Dame springt wie ein junges Reh durch den Laden. Führt sie die Buchhandlung?
This is Janet Webster Jones. I'm the founder, owner and proprietress of Source Booksellers.
Sie versprüht eine Energie, deren Quelle nur Neugier und Humor sein kann. Wir fragen sie nach ihrer Kundschaft.
I think bookstores are generally better off when they're embedded in a community. And the community doesn't have to be anything in particular except people who would either already have or would gain an interest in knowing things. A bookstore is really like a third place where people can gather, talk to each other, look at books, buy or not buy, although we like them to buy so we can pay the rent.
Warum ist dieser Buchladen ein dritter Ort?
Well, we stand and chat. There are times when we do have authors that come in and we have a more formal setting where people sit down. So we try to make our space pliable enough to move it around, change it around. And it's not always just buying a book or trying to sell a book. But what we're doing is trying to open up a space where people can think and talk to other people and to zero in on subjects or particular ideas that they want to know.
Dritte Orte sind der Nährboden, auf dem Menschen zusammenkommen. Sie ermöglichen den Aufbau flexibler, zeitgemäßer und lebensfähiger Strukturen von BürgerInnen für BürgerInnen. Nachbarschaftshilfe, niedrigschwellige Angebote von Tauschökonomie über Hausaufgabenhilfe bis zur Energieautarkie. Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos, wenn BürgerInnen dritte Orte entwickeln. Das Engagement oder besser das Mindset von Menschen wie John, Janet oder Lance schafft die Infrastruktur für eine Vielzahl von Aktionen. Wir haben in diesem Podcast viele lokale Veranstaltungen besucht. Auch die dritten Orte, Cafés, Friseursalons, Buchläden und so weiter, sind auf ihre lokale Umgebung ausgerichtet. Wie aber können solche Orte und Veranstaltungen auch überregional eine Wirkung entfalten? Oder sind sie nur Mauerblümchen des Miteinander, während sich auf der nationalen Ebene der Autoritarismus ausbreitet? Piers Goodwin ist Gründer von Listen First, einer Meta-NGO oder Sammlungsbewegung. 2013 gegründet, hat sich Listen First zum Ziel gesetzt, Organisationen zu vernetzen, die sich für ein Brückenbauen einsetzen. Im Vordergrund steht der Austausch von Wissen und die Koordination gemeinsamer Aktivitäten. Piers sieht große Chancen für den Aufbau einer vernetzten Infrastruktur lokaler Organisationen.
On the one hand, our national politics and governing institutions continue to spiral downward in a doom loop of polarization, dysfunction, and delegitimization. On the other, we can observe green shoots of promise and pluralism in many communities across the country as Americans join forces to tackle challenges they face. Which of these patterns will prevail? Right? That's the question.
Eine weitere Möglichkeit, Menschen überregional zusammenzubringen, sind Medien. Sie können Raum für Debatten schaffen, zumindest theoretisch. Oft haben wir aber auf der Reise das Gegenteil gehört. Die Medien seien mitverantwortlich, wenn nicht sogar schuld, an der toxischen Polarisierung. Je mehr Hetze, desto mehr Klicks, so scheint es. Spaltung sells. Isaac Saul, Journalist aus Philadelphia, Pennsylvania, zeigt, dass es auch anders geht. Tangle, ein Newsletter überwindet verfeindete Öffentlichkeiten. Der Newsletter, Podcast und YouTube-Channel Tangle hat nach knapp 3 Jahren Aufbauarbeit rund 15 Mitarbeiter, 60.000 zahlende Abonnenten, bringen einen Jahresumsatz von rund 2,5 Millionen Dollar. Weitere 250.000 Abonnenten lesen eine kostenfreie, anzeigenfinanzierte Version. Wir sprechen mit Isaac.
For me, one of the big challenges of like building community around Tangle is, getting people in the same room who don't share the same political worldviews, which can create tension, and sort of just accepting and embracing that dynamic and wanting to be a part of it anyway.
Die Geschäftsidee? Tangle fasst Meinungen, Analysen und Berichte aus Publikationen von links bis rechts zusammen und lädt Leserinnen ein, über den Tellerrand zu blicken. Finanziert durch Abos bleibt der Newsletter unabhängig und unparteiisch. Eine lebhafte Community kommentiert Themen und Artikel. Das Ergebnis? Tangle bringt Menschen zusammen, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Dabei depolarisiert der Newsletter die Funktion der Medien, Leser für Leser.
And that just came from realizing that the product didn't exist already. You know, if I wanted to better understand an issue, whether it was, you know, something like Trump's proposal for a border wall, in order to do that, I would have to go read and listen to a dozen different news publications from across the political spectrum, which is a day's worth of work. And then at the end of that day, I could say, all right, I think I understand, you know, all the different arguments for and against this policy proposal. And it was crazy to me that I couldn't just go find that in one place. And that's kind of the product that I'm hoping Tangle can be for a lot of people.
Wir besuchen derzeit Initiativen, die versuchen, die toxische Polarisierung unter den Menschen und in den Kommunen zu überwinden. Was denkst du dazu?
Yeah, no, I would say my biggest criticism of a lot of those groups is that they talk about bridging the divide, but most of the people participating are sort of centrist or center left, and there aren't a lot of people on the right. So for us, it's kind of intentional targeting I talked about, like going into those spaces, you know. If I got an opportunity to go, you know, sit for an interview with Tucker Carlson, I would go do that. I disagree with a lot of what he says, but I want to reach his audience. I want to reach those people. And as an organization, I think it's about using, you know, making kind of language and stylistic choices that appeal to people from across the political spectrum.
Wie verkauft man dasselbe Produkt, noch dazu ein Medienprodukt, an ein so breites politisches Spektrum? Sind das nicht unterschiedliche Zielgruppen?
You know, when I'm pitching this concept to a group of really liberal voters. The way I talk about it is you're being separated from a huge swath of the country that you don't understand. You don't know why people vote for Trump. If you read our newsletter, you'll get a better understanding for how people on the right are seeing the world and why they're making the decisions they make. That's my pitch to more left-leaning liberal voters. If I'm in a conservative right-leaning space, the pitch I give to them is I'm a journalist who agrees with you that the media is broken, that it's biased, and that we need to do something to fix it. And I started something to try and address the imbalances that exist in the media. It's true that most journalists are liberal. It's true. Like, they're right about that. 90% of reporters in America vote for Democrats. Like, that is a problem. They don't have ideological representation at the mainstream institutions. So I'm trying to give that to them. I'm trying to give it. And I tell them that. And I say, I left the mainstream and went to go start my own thing to solve the problem. And that's a really appealing pitch to them. And both of those, you know, I'm not being dishonest. Both of those pitches are true. They're both core to why we exist and what we're doing. And I think people see that and they understand that it's genuine.
Überraschende Argumente. Die unterschiedliche Ansprache der potenziellen Abonnenten von Tangle überzeugt, weil Isaac auf die Vorurteile hin formuliert. Während die einen Trump-Wähler nicht verstehen, misstrauen die anderen einer angeblich demokratisch dominierten Medienlandschaft. Indem er Biden gibt, was sie sonst nicht bekommen, führt er sie auf eine gemeinsame Plattform und schafft inmitten der gespaltenen Medienlandschaft einen Begegnungsort oder Common Ground. Eine dritte Möglichkeit, überregional Brücken zu bauen und Spaltung zu überwinden, ist die Politik. Wir treffen Sean Dunning. Er ist Mediator und arbeitet seit knapp 30 Jahren im Feld der Conflict Resolution. Er hat die vor allem aus Wirtschaft und Verwaltung bekannte kollaborative Leadership bei Programmen mit palästinensischen und israelischen Jugendlichen eingesetzt. Und er will diesen Ansatz auch in die Politik bringen. Eigentlich nichts Neues. Denn das über 150 Jahre alte Zitat von Lincoln, das wir der ersten Folge vorangestellt hatten, steht für genau diesen Führungsstil.
Lincoln was not afraid to put people in his cabinet to disagree with him, because he thought the disagreement would help push the thinking to a higher level.
Sean greift es auf und ergänzt.
You know, the beautiful thing about it is, frankly, our system of democratic governance is completely consistent with collaborative leadership. And so we don't have to change a thing about our system. If our leaders came to the table with more of a collaborative mindset, we could use the very system we have to do things much, much more collaboratively. It's not about compromise. It's not about giving in on what you want. We just have to find creative ways that satisfy all our needs. And that inherently is a leadership challenge. And so I don't think, the reason I don't think it will work from grassroots per se is because grassroots approaches are often quite adversarial. Let's come to the table and truly listen deeply. And sure, we're not always going to find win-win solutions, but is there a problem with trying to look for them? Mm. And the problem with politics today is nobody tries to look for them. They all come to the table with their pre-cooked solution, and it becomes a fight of who has more people on their side to get their way. Nobody's actually working together with people who don't see things the same way.
Vor Ort in der Community, ebenso wie in politisch etablierten Systemen, Leadership gewinnt, wenn sie Widersprüche und andere Überzeugungen kollaborativ mit einbezieht.
Let's look at what's happening with the Trump presidency in the U.S. The amount of unilateral decisions that are made on a whim, like this day we're going to cut this or do this, it's extraordinary. Whether you agree with the policy or not. And now, just as a thought experiment, imagine if any president were to say, all right, I don't have the answer on this. Today, I'm calling a conference to bring all the experts in this field, like take the healthcare example, and do it truly collaboratively. I think we could achieve absolutely unprecedented ideas that nobody's ever thought of before. But we need the courageous leader to do that.
Sean hat allerdings auch eine einfache Antwort darauf, warum das bislang nicht passiert.
It seems like it's a lot easier just to just swing a sledgehammer around and get people to cheer for you than to invite your enemy to the table.
Invite your enemy to the table. Seans Worte erinnern mich an The Journey of an Olive Tree, die zweite Friedensexpedition von Breaking the Ice, 2006. Wenn es täglich mehrfach Streit gab zwischen den Teilnehmern aus Afghanistan, Amerika, Deutschland, Irak, Iran, Israel, Palästina, Ukraine, sagte garantiert irgendwann jemand, let's have dinner. Polarisierte, binäre Entscheidungen sind einfach. Rot und Blau sind attraktive, leuchtende Farben. Grau gilt als langweilig. Ebenso wie Frieden, Versöhnung. Aber was wäre, wenn die 50 States of Grey nur die Grundierung sind? Wodurch jedes Graffiti zeigt, dass sich auf Grau hervorragend malen lässt. Takeaways. Was ihr aus diesem Podcast mitnehmen könnt. Erstens, vor dem Brückenbauen steht das Zuhören. Wer zuhört, erkennt Gemeinsames und schafft Gemeinschaft. Zweitens, Gemeinschaft lohnt sich. Räume entstehen, ein Café, ein Club wird zu einem nach und nach ausbaufähigen Common Ground. Wer sich dort einbringt, handelt gemeinsam, schafft soziales Kapital und überwindet die Polarisierung. Das Uns gegen die anderen wird zum gemeinsamen Wir. Dabei entstehen Aktionen, Projekte, Produkte, die Probleme lösen und dabei auch profitabel sein dürfen. Drittens, lokale Aktivitäten sind politisch. Es gilt, das eine tun, lokale Community-Arbeit, und das andere nicht lassen, parteipolitische Arbeit. 3a, die lokale Community-Arbeit muss nicht erfunden werden, sie kann belebt oder wiederbelebt werden. Sie passiert an Orten, die sich dafür öffnen, weil sie davon profitieren. Kirchen, Cafés, Vereine, Clubs, Kneipen, Buchhandlungen, Schulen, in einer 360-Grad-Nutzung, auch außerhalb des Unterrichts. Das sind dritte Orte. Und die brauchen nur eines, dass Menschen gemeinsam handeln. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Und 3b. Lokale bürgernahe Claims sind ein starkes Argument fürs Brückenbauen im politischen Raum. Wenn BürgerInnen konstruktiv handeln und Parteigrenzen überschreiten, können sie neue Lösungen anregen, wie zum Beispiel Veränderungen im Wahlrecht oder mehr Zusammenarbeit im Parlament. 4. Das Einfachste zum Schluss. Menschen erreichen gemeinsam, was sie einzeln nicht erreichen können. Das macht das Gemeinsame stark und attraktiv. Das war 50 States of Grey. Wie lokale Initiativen in den USA Menschen wieder zusammenbringen. Text, Regie und Sprecher Thorsten Sewing. Tonproduktion und Musik Elias Gottstein. Stimmen der deutschen Übersetzung Sylvie Kürsten, Julian Mehne, Steffen Wrede, Lisa Richter. In den Shownotes findet ihr Links zu den hier erwähnten Organisationen, weiterführende Literaturtipps sowie eine PDF mit Tools zum Depolarisieren.